Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Dezember 2023.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
In Vino Veritas, Weinprobe mit der Gruppe Mia im BVN, Das Geld an der Straße, der Spendenlauf des Herrn Bödecker zugunsten des BVN, Tür auf in Stadthagen, neue Beratungsstelle, Blickpunkt Auge.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern bereit.
Bald leuchten sie wieder, die Lichter der Weihnachtsmärkte, die Augen der Kinder und derer mit kindlicher Vorfreude aufs Fest. Und vielleicht auch bisweilen die Wangen derer, die sich am Glühwein erfreuen. Doch wie barrierefrei sind diese Weihnachtsmärkte? Wir haben einmal mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover, Andreas Mangelsdorf, gesprochen. Mangelsdorf, ausgebildeter Physiotherapeut und seit frühester Jugend sehbehindert, erblindete mit 6 Jahren infolge eines Unfalles. Und er weiß, für blinde, stark sehbehinderte, aber auch mobilitätseingeschränkte Menschen sind Weihnachtsmärkte tendenziell kein einfaches Pflaster.
Ich glaube, dass Barrierefreiheit auf Weihnachtsmärkten herzustellen relativ schwierig ist, weil doch sehr viele Menschen auf sehr engem Raum agieren, demnach einfach wenig Platz bleibt, um gewisse Anforderungen bewerkstelligen zu können. Also Leitstreifen kann ich nicht anbringen, weil die werden immer voll belegt sein. Platz für Rollstuhlfahrende ist halt einfach in der Masse schwierig. Und für Menschen, die beispielsweise unter Autismus leiden, ist natürlich der Weihnachtsmarkt auch etwas, was ich mir sehr anstrengend vorstelle.
Blinde oder Sehbehinderte, haben die eine Chance oder gehen sie zum Beispiel selber auf einen Weihnachtsmarkt?
Also alleine nein, mit Begleitung natürlich sehr, sehr gern, aber schlussendlich, wenn wir mal uns überlegen, wie ist es denn auf dem Weihnachtsmarkt? Am Ende sind dort alle blind, weil die Leute stehen vor den ganzen Ständen und viel sehen kann man vom Weihnachtsmarkt nicht. Also man kämpft sich ja einfach von Glühweinbude zu Glühweinbude, hofft, dass man irgendwo ein günstiges Angebot erhascht, aber ich sag mal so, von den Auslagen kann man doch relativ wenig sehen.
Welche Anforderungen oder Empfehlungen haben Sie denn an Veranstalter von Weihnachtsmärkten in Bezug auf Barrierefreiheit?
Ich denke, was man gut machen kann, ist zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es ausreichend barrierefreie Toiletten gibt. Es gibt ja die großen Anbieter, die mittlerweile schon barrierefreie WCs anbieten im mobilen Toilettenbereich. Was allerdings noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt ist, sind die Toiletten für alle. Also wo ich auch eine Liege habe, wo gegebenenfalls jemand mal gewickelt werden kann, wo der Raum noch größer ist, um alle Menschen auch damit einzubinden. Da gibt es mittlerweile auch eine Toilette vom BSK, die man ordern kann, aber auch das wird immer schwieriger. Da bin ich tatsächlich jetzt mit der Landeshauptstadt Hannover am Sprechen, ob wir uns mit einer Toilette ausstatten, damit wir halt sagen können, wir können das für unsere Veranstaltung wenigstens anbieten.
Mir fällt der Weihnachtsmarkt in Lüneburg ein, auf dem Rathausmarkt, sehr schön gelegen, romantisch mit alten Häusern umstellt. Ein Platz mit historischem Kopfsteinpflaster, das ist für RollstuhlfahrerInnen oft unmöglich zu begehen. Haben Sie da irgendeine Empfehlung? Ich meine, das Pflaster rausreißen geht auch nicht, alles zu beplanken geht auch nicht. Da muss man dann vielleicht mit leben? Sagen Sie sich das auch?
Ach, ich glaube, das ist eine sehr harte Ansage, aber schlussendlich haben wir wirklich in dem Moment diesen Gewissenskonflikt. Wir machen uns mal nichts vor. Wann finde ich einen Weihnachtsmarkt besonders schön? Wenn ich eben halt gerade in so alten historischen Gegenden bin, wenn ich eine besonders schöne barocke Kirche im Hintergrund habe oder eben genau diese Plätze und die sind nun mal, wie sie sind. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig sein wird, auch mit den veränderten Gesetzmäßigkeiten, dass man sagt, Barrierefreiheit steht nicht mehr unbedingt immer hinter dem Denkmalschutz an. Aber für die 4 Wochen Weihnachtsmarkt wird man, glaube ich, so einen Marktplatz nicht zwangsläufig verändern. Ich stelle mir das relativ schwierig vor.
Sie haben vorher schon erwähnt, dass Sie mit der Stadt Hannover sprechen im Hinblick auf barrierefreie Toiletten. Wie sind Sie denn generell in den Planungs- und Genehmigungsverfahren eingebunden für die barrierearme Gestaltung von Weihnachtsmärkten?
Da sind wir nicht zwangsläufig eingebunden. Ich sag mal, wenn es jetzt Baugeschichten gibt, da werden wir automatisch eingebunden. Das schreibt ja die niedersächsische Bauverordnung vor. In dem Fall müssen wir einfach schauen, dass wir unseren Fokus darauf legen als Behindertenbeauftragte. Wir in der Landeshauptstadt machen das jetzt zum Beispiel so, dass wir gemeinsam mit der entsprechenden Abteilung versuchen, eine Art Leitfaden zu entwickeln, was ich als Veranstalter beachten kann oder soll, um meine Veranstaltung barrierefrei zu machen. Weil ich denke, häufig ist das nicht unbedingt ein böser Wille, die Barrierefreiheit nicht herzustellen, sondern es geht ganz oft darum, dass es die Leute nicht wissen. Und wenn man dann so eine Gedächtnisstütze hat, wo man sagen kann, ah, ich nehme mir das Ding mal und guck mal, was habe ich denn davon erreicht oder woran habe ich gedacht oder noch besser, woran habe ich nicht gedacht und kann es noch nachbessern. Das wäre so ein bisschen das, was mein Ziel ist. Nicht nur im Hinblick auf Weihnachtsmärkte, sondern auch auf die großen Feste, Schützenfest, Sommerfest, was auch immer es dafür Aktivitäten gibt. Also das ist das, was wir machen. Und da liegt natürlich ganz viel Augenmerk eben auf diese barrierefreien Toiletten. Weil ich sag mal, mit einem holprigen Pflaster, das ist unangenehm. Da kann ich mir aber jemanden suchen, der mich vielleicht drüber schiebt. Kann vielleicht auch mit zwei Leuten hingehen, die sich da abwechseln. Aber wenn ich meine Notdurft nicht verrichten kann, weil es einfach für mich gar keine Möglichkeit gibt, dann kann ich nur dem Weihnachtsmarkt fernbleiben. Und das müssen wir unbedingt ändern.
Kriegen Sie denn diesen Kriterienkatalog, von dem Sie eben gesprochen haben, für die Weihnachtsmärkte 2023 noch an den Start?
Ganz klar nein. Wir haben, sagen wir, bisher ganz viel Aktionen gehabt, wo wir reagieren mussten. Wir kommen jetzt also in den letzten 2-3 Monaten dazu, Dinge zu tun, die für mich wichtig sind, für mein Team wichtig sind. Und deswegen sind wir jetzt gerade ganz am Anfang erst. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das für die großen Feste 2024 hinbekommen und dann logischerweise auch für den Weihnachtsmarkt 2024.
Inwieweit sind Sie denn für derlei Aufgaben mit den Behindertenbeauftragten anderer Kommunen oder auch den Behindertenbeiräten von Städten, Gemeinden, dem Land oder Bund vernetzt? Also gibt es da eine allgemeine Bewegung oder sind Sie der alleinige Kämpfer an der Front der Barrierefreiheit?
Generell Barrierefreiheit bin ich nicht alleine Kämpfer. Das ist schon ein sehr, sehr großes Thema in allen Behindertenbeiräten bei den Beauftragten und Beauftragtinnen. Was die Festlichkeiten betrifft, glaube ich, dass das noch nicht so sehr im Fokus ist, weil es doch noch ganz viele andere Dinge rundherum gibt, die zu erledigen sind. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben uns in vielen verschiedenen Gremien zusammengeschlossen. Also Niedersachsen ist ja aufgrund seiner großen Fläche in verschiedene Gebiete eingeteilt. So haben wir unser Gebiet rund um Hannover bis Nienburg und die ganzen Gebiete, wo wir uns mit den Beiräten und Beauftragten treffen. Es gibt in ganz Niedersachsen Zusammenkünfte der Beauftragten. Also wir sind da schon im Austausch. Ich glaube aber, dass diese Barrierefreiheit bei Events noch sehr jung in der Bearbeitung ist, weil auch die Kultur mittlerweile erkennt, Mensch, wir müssen mit Barrierefreiheit auch nachziehen und mitziehen. Das kommt so langsam aber sicher an. Ich hatte jetzt gerade in der vergangenen Woche ein Gespräch mit den Menschen, die für die Soziokultur zuständig sind in Niedersachsen, wo genau das zum Thema war. Da scheitert es natürlich ganz oft an Geld. Wir kriegen ja auch aktuell sehr viel im Sozialbereich, im Kulturbereich, im Sportbereich gekürzt. Klar, weil das Geld für andere durchaus auch wichtige Dinge gebraucht wird. Also das ist momentan ein relativ schwieriges Terrain. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit vielen kleinen Veränderungen zumindest die Welt schon mal besser machen können, obgleich wir es nicht auf Barrierefreiheit hin schaffen werden, aber wenigstens ein paar Barrieren abbauen. Das würde mich schon erstmal freuen.
Da kommen noch die anderen Probleme auf Sie zu. Jüngst haben die Veranstalter der Weihnachtsmärkte Befürchtungen geäußert, dass Weihnachtslieder nicht mehr gespielt werden können wegen der erhöhten GEMA-Gebühren. Zusätzlich versuchen die Kommunen Geld zu generieren. Die Standgebühren werden immer teurer. Und jetzt kommen Sie noch und sagen, ja, aber wir brauchen besondere Toiletten und dies oder jenes oder überhaupt. Können Sie da mit Ihren zusätzlichen Anforderungen noch mit einer Umsetzung rechnen oder wird abgewunken? Und die Belange von Menschen mit Behinderungen fallen dann als erstes wieder hinten runter. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, das hängt ja ein bisschen davon ab, wie präsent ich das Thema halte oder wie präsent wir das Thema halten. Es ist immer natürlich vor solchen Groß-Events Säbelrasseln und die GEMA, das ist ja auch keine Erfindung von gestern, das ist ja schon durchaus über lange Jahre. Vielleicht muss ich dann halt einfach andere CDs abspielen. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ich nicht zum 50.000. Mal die Weihnachts-CD von Wolfgang Petri höre. Also insofern muss man vielleicht sicherlich kreativ werden Und ja, ich denke, da wird natürlich der erste Gedanke sein, wir gucken einfach, dass wir die Barrierefreiheit ein bisschen hinten anstellen. Aber ehrlich gesagt ist es ja so, wir brauchen Toiletten, egal wo und wie. Und noch eine Toilette mehr, ich glaube, das fällt auf den ganzen Kosten dann am Ende auch nicht mehr wirklich auf. Und es hat eine große Wirkung, vor allem eine sehr große Signalwirkung. Und ich für meinen Teil werde da schon versuchen, auch das Augenmerk drauf zu lenken. Und da muss ich halt mal ein bisschen lauter mit den Säbeln rasseln.
Gibt es Ihrer Einschätzung nach von bestimmten Gruppierungen und oder Parteien in den Räten oder auch in den Landesparlamenten mehr oder weniger Widerstand gegenüber Ihren Anforderungen, vielleicht auch jetzt aktuell hinsichtlich bestimmter Toiletten für Menschen mit Behinderungen auf den Weihnachtsmärkten?
Also ich würde mal behaupten, in der Politik gibt es da eigentlich gar keinen Widerstand. Also das ist meine Erfahrung, dass doch die Barrierefreiheit in den politischen Köpfen relativ gut ist. Wer erfahrungsgemäß natürlich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, sind die Verwaltungen logischerweise, weil die müssen am Ende rechnen und entsprechende Dinge genehmigen. Da wird es schwieriger, aber ich möchte einfach mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ich glaube, Barrierefreiheit ist schon angekommen. Es ist ganz oft so, dass es vergessen wird. Das würde ich definitiv unterschreiben. Aber wenn man die Menschen darauf anspricht und sagt, Mensch, da haben sie das vergessen, das ist ganz, ganz oft unangenehm und sicherlich wird es auch Leute geben, die das vielleicht ganz absichtlich vergessen, aber ich denke, das ist die Ausnahme und wir müssen halt einfach immer dafür sorgen, dass das Thema dabei bleibt und vor allen Dingen, was mir ganz, ganz wichtig ist, ich möchte gerne, dass die Verwaltung sagt, Mensch, wir haben jetzt in diesem Jahr mit dem über Barrierefreiheit gestritten, wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen, das können wir nächstes Jahr gern nochmal machen und kommen auch zu einem guten Ergebnis, das ist ganz wichtig, denke ich.
Sollten irgendwelche Barrieren auftauchen auf den Weihnachtsmärkten oder auch auf anderen Festen, gibt es da eine Möglichkeit der Betroffenen, sich kurzfristig an Sie oder andere Beauftragte in den Kommunen oder im Land zu wenden, wenn Sie Fragen oder Anliegen zur Barrierefreiheit, zum Beispiel von Weihnachtsmärkten oder anderen Festivitäten haben?
Auf jeden Fall. Also immer mal nachschauen, gibt es Behindertenbeauftragte? Ganz oft hilft es auch, wenn man nicht nach Behindertenbeauftragter, sondern nach Seniorenbeauftragten guckt. In einigen Kommunen ist das beides in Personalunion. Für uns in Hannover kann ich immer wieder sagen, wenden sich sehr, sehr gerne an uns. Nur auch da gebe ich immer wieder einen Tipp. Wir als Beauftragte können natürlich keiner Behörde Weisungen erteilen. Auch wir sind darauf angewiesen, dass wir kreative Ideen haben, dass wir mit den einzelnen Abteilungen in den Behörden ins Gespräch kommen. Das machen wir sehr, sehr gern. Aber man kann jetzt auch nicht erwarten, wenn ich jetzt anrufe bei mir im Büro, dass dann im nächsten Jahr der Weihnachtsmarkt barrierefrei sein wird. Wir können immer dafür sorgen, dass Barrieren abgebaut werden. Aber man darf nicht vergessen, was für die eine Art der Behinderung der Abbau einer Barriere ist, kann für den nächsten schon eine neue Barriere sein.
Ja, das bringt mich zu einer weiteren Frage. Fallen Ihnen denn schon Beispiele ein für gute Praxis oder innovative Lösungen, die die Barrierefreiheit oder Armut auf Weihnachtsmärkten unterstützen? Gibt es da etwas, was Sie kennen oder was Sie vielleicht schon selber irgendwie mit unterstützen konnten?
Nee, also ehrlich gesagt wüsste ich da gar nicht. Ich finde halt einfach so eine großen Festlichkeiten, das ist immer relativ schwierig. Ich war in diesem Jahr selber ganz anderes Gebiet auf dem Highfield Festival. Das ist ja ein Musikfestival für Punk, Rock und Hip-Hop. Da haben wir tatsächlich Rollstuhlfahrende gehabt, die mitten in der Masse waren. Also ich glaube, es braucht immer von den Betroffenen sehr viel Mut und sehr viel Willenskraft, das Ganze durchzuziehen. Aber eine richtig gute Lösung, außer die ganzen Marktplätze jetzt begradigen, würde mir da auch nicht einfallen. Und gerade für Blinde und Sehbehinderte ist es halt einfach schwierig, weil es ist eine große Masse. Klar kann jetzt nicht, wenn es vielleicht ein bisschen leerer ist, mal sagen, ich gehe über den Weihnachtsmarkt und merke mir, wo die Stände sind. Ach, das Wichtigste riecht man ja ohnehin. Nein, aber ich sag mal, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Man könnte jetzt gucken, ob man dann vielleicht die einzelnen Buden mit Tags belegt, dass man mithilfe des Smartphones gesagt bekäme, welcher Stand da gerade ist, aber das hilft einem ja immer noch nicht, weil dann bin ich an dem Stand nicht dran, ich weiß nicht, wie der Stand aufgebaut ist. Also ich glaube, ein Weihnachtsmarkt wird immer etwas sein, wo wir als Behinderte Assistenz benötigen und zwar lebende Assistenz und ehrlich gesagt, es ist ja auch viel, viel schöner, wer geht schon gerne allein auf den Weihnachtsmarkt mit einer netten Begleitung, macht es ja doppelt so viel Spaß.
Ganz herzlichen Dank dem Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover, Andreas Mangelsdorf. Barrierefreier Genuss auf den Weihnachtsmärkten im Lande. Nicht immer einfach für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung oder eingeschränkter Mobilität. Eine Aufforderung an uns alle, Hirn und Herz zu zeigen, gegebenenfalls Hilfe anzubieten und tatsächlich zu helfen. nicht nur zur Weihnachtszeit. Mehr Infos gibt's natürlich bei Ihrem BVN und seinen Regionen bei Ihnen vor Ort. Und natürlich auch im Internet unter www.blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben oder einen vierstelligen Betrag für einen guten Zweck, genauer die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Niedersachsen einsammeln, sowie der sehr stark Sehbehinderte Udo Bödecker aus dem östlichen Niedersachsen. Ihr BVN-Radio hat für Sie die ganze Geschichte. Udo Bödecker lebt heute recht beschaulich mit seiner Frau Monika in bester und sehr freundlicher Nachbarschaft in Wagenhof bei Wesendorf nahe Gifhorn. Doch das war nicht immer so. Früher war Bödecker Berufskraftfahrer, fuhr LKWs. Vor etwa 5,5 Jahren verlor er innerhalb weniger Tage seine Sehkraft. Dem heute 71-Jährigen verblieben nur noch wenige Prozente Sehfähigkeit. So kann er gerade noch den Unterschied zwischen einem Weg und dem Rasenstreifen daneben wahrnehmen.
Da war man 66 und da gibt es ja so ein schönes Lied. Mit 66 fängt das Leben an, aber ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ne?
Ein Fall ins tiefe Loch.
Und in dem Moment, wo es passiert ist, so, was machst du? Wo kann dir geholfen werden? Unter anderem in Braunschweig den Blindenverein angerufen und dann waren wir mal hin. Ja, und dann kam das alles so langsam in Gange mit Langstocktraining. Unter anderem auch, dass die mir einen Rechtsanwalt gestellt haben über den BVN dann wegen der Klage da am Sozialgericht. Ne? Ja, und dadurch kam das alles so ein bisschen in Gange. Ne?
Im Kampf um Anerkennung der Behinderung wie auch um Hilfsmittel und nicht zuletzt im Herauskommen aus der Verzweiflung half der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Bödecker erhielt Langstocktraining, eine Orcam, einer Brille ähnlich, die ihm mit eigener Kamera aufgenommene Texte vorlesen kann. Die Rückkehr ins Leben dank der Menschen im BVN erfüllte den Rentner mit tiefer Dankbarkeit. In Bödecker wuchs der Wunsch, wie kann ich etwas von dem Guten, das mir widerfuhr, zurückgeben? Der in seiner Heimatgemeinde gut vernetzte weißhaarige Ex-Kraftfahrer kam aufs Laufen. Die Idee? Einen Spendenlauf zugunsten blinder und sehbehinderter Menschen. Konkret innerhalb von 5 Tagen eine Strecke von etwa 60 Kilometer laufen. Dabei Unternehmen ansteuern, die ihre Schatulle öffnen und spenden. Also erst einmal üben. Zu Fuß mit Langstock laufen von Wagenhof nach Wesendorf und zurück. Gute 12 Kilometer. Eine künftige Tagesetappe. Dann natürlich Tandem fahren mit seiner Frau Monika. Udo Bödecker hat einen festen Willen. Und natürlich dank vieler guter Nachbarn und Fans auch bald eine treue Gemeinde. Schon vor dem geplanten Start der Tour Ende September waren bereits einige Privat- wie Firmenspenden eingegangen. Dann wurde es ernst. Der 25.09. war der erste Tag der Tour. Ein großes Abschiedskomitee aus der Nachbarschaft hatte sich eingefunden.
Die Freude, zum Glück und nach deinem Spendenlauf komm bitte, bitte gesund und munter wieder nach Wagenhof zurück. Gute Reise.
Danke, Heiko. Ich klatsche mal. Also gut gemacht. Ich muss aber weiter. Ich muss
ja,
nicht.
Bitte. Jetzt ja. Gute Reise.
Grüß deine Moni.
Die ersten Spenden gab's schon auf den ersten Metern. Dann hieß es auszuschreiten, immer entlang der Landstraße, in Begleitung einiger Fans und Freunde. Nach etwa einer Stunde Ankunft in Wesendorf, erste Station beim Therapiezentrum Sichler. Der Sohn Jannis vertrat den Vater bei der symbolischen Geldübergabe.
Ich habe das tatsächlich über meinen Vater mitbekommen, der hatte mich gebeten, ihn hier zu vertreten und habe mich dann selber auch informiert und finde die Aktion tatsächlich sehr gut, dass das passiert. Und freue mich auch hier, ihn dann begrüßen zu dürfen.
Hände schütteln, Danke sagen, Fotos machen, keine Müdigkeit vorschützen.
Jetzt gehen wir zur Apotheke, die ist eine Ecke weiter unten rechts. Und dann da nochmal ein Dankeschön sagen und dann geht's weiter.
On the road again. Insgesamt ging Bödecker innerhalb der 5 Tage eine Strecke von
71 Kilometer. Und bis heute kommen noch Spenden herein. Bis jetzt über 4.000 Euro, die nun dem BVN zugeflossen sind. Damit kann der Verband unter anderem ein Spiel-, Lern- und Freizeitwochenende von Eltern mit ihren blinden Kindern bezuschussen. Zufriedene und glückliche Gesichter allenthalben. Und auch Udo Bödecker hat sich einen Wunsch erfüllt. Der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe für den ihm geleisteten Beistand etwas zurückgeben zu können.
Ja, die Woche war für mich sehr gut. Man hatte genügend Begleitpersonal. Die Unternehmen, die waren alle toll begeistert davon. Es waren insgesamt Firmen 26, die ich angelaufen bin. Und die haben alle gut was für den BVN übergehabt. Ich habe viel Spaß gehabt und alleine deswegen würde ich solche Sachen nochmal machen, aber nicht in dem gleichen Orten wie jetzt, sondern in anderen Orten. Und könnte natürlich auch sagen, wenn mich noch jemand begleiten würde, der vielleicht auch sehbehindert ist, das wäre noch besser.
Udo Bödecker zum Fazit seines Spendenlaufes zugunsten der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Niedersachsen. Wenn auch Sie die Arbeit des BVN unterstützen wollen, finden Sie alle Infos zum Spenden auch im Internet unter www.blindenverband.org/spenden.html.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Wer kennt sie nicht? Die geniale Szene rund um die Heimsuchung einer Hausfrau durch Vertreter von Staubsaugern, Versicherungen und eines Weingutes. Dem grandiosen Großmeister des Humors, der Satire und des Sketches Vico von Bülow alias Loriot, just hätte er seinen 100. Geburtstag feiern können, gelang es, Worte wie diese tief ins kollektive Bewusstsein der Menschen einzufügen.
74er Hupfheimer Jungfergärtchen. Abgezapft und originalverkauft von Palgover und Söhne. Wohlsein.
Nun sind natürlich, wie üblich, Ähnlichkeiten mit lebenden, realen Personen oder Firmen sicher nicht gewollt und wohl rein zufällig. So hatte auch die Weinprobe der Mitglieder der Gruppe Mittelalter, kurz MIA, im BVN an einem frühen Abend Anfang November einen völlig anderen, wenn auch durchaus vergnüglichen Charakter. Man hörte, probierte und genoss. Ihr BVN-Radio war für sie mit dabei. Lust auf Genuss steht auf dem Schild an den Schaufenstern des Ladenlokals vom Weingut Pallhuber in Hannovers Innenstadt in der Grubenstraße, direkt gegenüber der altehrwürdigen Marktkirche in Niedersachsens Landeshauptstadt. Pallhubers Genusswelt bestehe seit 1972, lesen wir, hat damit über 50 Jahre Tradition. Weiße Regale, darin schön angeordnet feine Fläschchen mit Weinen, geistigen Getränken oder auch Säften. Ein paar Stehtische oder welche mit Stühlen zum Sitzen. Ein Tresen, dahinter an hellgrauer Wand, Kühlschränke und weitere kleine Hängeregale, dekoriert mit edlen Getränken. Von der Decke hängt ein kleiner schwarz gefärbter Kronleuchter. Die ersten Gäste treffen zur Weinprobe ein. Kevin und Svenja, beide gehören zur etwas jüngeren Fraktion, sind ganz neu zur Gruppe MIA dazugestoßen.
Ich bin heute tatsächlich zum ersten Mal dabei. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, die Gruppe kennenlernen und bin auch an der Weinprobe interessiert.
Auch Andrea und Karin, alias Pünktchen, eine verdiente Breischriftlehrerin, sind heute erstmals bei MIAs Außentour mit dabei. Ist's der Wein?
Der Wein allein. Ja, genau. Die Weinprobe, die hat uns sehr interessiert und sonst die Gruppe eigentlich auch, aber wir waren, also ich zumindest, noch nie in der Gruppe.
Nicht nur der Wein sei's, sagt Katrin.
Ich kann das nicht sagen, ich war schon öfters dabei.
Für sie ist der Anlass nicht alles. Heute freut sie sich auf
die Gemeinschaft, ja, die Weinprobe.
Leider sind die MIA Leitenden Katrin Lüdecke und Andreas Mangelsdorf traurig verhindert. Das böse C bestätigte sich im Test. So verbleibt vielleicht die offizielle Begrüßung der Runde. Denn Mangelsdorfs Assistentin Tamara ist nur beobachtend dabei.
Das mache ich einfach mal mit, um zu gucken, wer denn so überhaupt alles so dabei ist. Das interessiert mich nämlich mal.
Frank gibt sich als Novize in Sachen Wein.
Ich habe noch gar keine weitere Vorstellung. Ich bin kein typischer Weintrinker, deswegen lasse ich mich mal überraschen.
Anders Friedbert mit Ehefrau Gerlinde.
Ja, wir trinken gern Wein und wir haben von diesem Weinhaus auch schon Wein bezogen. Das ist keine Premiere.
Inkognito.
Ja. Also wir freuen uns auf das, was uns hier noch geboten wird, was wir noch nicht kennen.
Und Manfred ergänzt.
So ein bisschen über vor allen Dingen deutsches Weingut informiert werden und ich nette Informationen habe, nur gute Gespräche. Lass mich überraschen. Ich denke, geht mehr in Richtung Weißweine. Deutsche Rotweine sind ja nicht so berühmt. Ich bin gespannt. Aber ich hoffe, dass es keine Verkaufsgespräche werden.
Sicher nicht, folgt man Pallhubers Mitarbeiter Heiko. Es geht um
eine Weinprobe. Ich habe jetzt mal gefragt, was Sie gerne trinken. Trockensegment, weiß. Wir fangen mit trocken weiß an. Ne? Ich hole mal was und dann können wir mal probieren. Ne?
Genau.
Super.
Eilfertig stellt er eine gute Flasche Weines auf den Tisch.
Das ist jetzt hier eine Apatura Rivana.
Schenkt aus und verteilt anschließend kleine Blätter und Stifte auf den Tischchen vor dem guten Dutzend derer, die sich zum Probieren eingefunden haben. Man könne so notieren, was einem wie gemundet habe.
Weil sonst kommen wir durcheinander.
Denn schließlich mögen wohl Geschmack mit Gehirn und Verstand entscheiden, umso leichter den Wein des persönlichen Genusses herauszufinden.
Nach einer halben Stunde, ich möchte den ersten Wein nochmal haben und dann schreiben jetzt die Leute mal auf, welch Wein gut geschmeckt hat. So mit einem Kreuzchen kann man ja machen.
Angesprochen auf Loriots Sketch bleibt Heiko betont locker sachlich.
Von Pallhuber hat er früher Werbung gemacht, Loriot, ne? Kennt ja jeder den Loriot, ne?
Und erklärt, wie eine gute Weinprobe laufe. Mit Köpfchen und eben Zettel.
Dann trägt man ein, welcher Wein gut geschmeckt hat. Und dann machen wir später mal ein Angebot, welcher ganz gut war. Und dann können die Leute für zu Hause was bestellen. So ist das halt.
Also, angenehm berauscht, sich noch ein Fläschchen mit nach Hause zu nehmen, läuft nicht.
Man kann nur was bestellen für zu Hause. Ne?
Das Angebot umschreibt Heiko mit
Weißwein, Rotwein, Roséwein und dann im trockenen, lieblichen und halbtrockenen Bereich. Das war's.
Und angesprochen auf die Meinung, dass deutsche Rotweine wohl eher nicht so besonders seien, versichert der Angestellte mit Blick auf das Gut im rheinland-pfälzischen Langenlonsheim unweit von Mainz und Rüdesheim.
Ich sage mal, wenn ich einen Wein habe, den von Pallhuber, der ist richtig gut, da kann ich auch einen deutschen Wein nehmen. Also das ist kein Thema. Nehmen Sie den Lust auf Genuss, kommt aus dem Nahetal. Die Nahe ist ja ein Nebenfluss vom Rhein. Von Bad Kreuznach ist Langenlonsheim ungefähr 8 Kilometer weg.
Gerlinde ahnt schon, sie geht wahrscheinlich nicht ohne Bestellzettel fort.
Ich glaube, ich bin hier nur mit, um zu sehen, welchen Wein ich denn eigentlich als nächstes bestellen sollte.
Positiv klingt auch Manfred.
Oh, wir sind eben gerade sehr gut informiert worden. Das ist ein Bacchus-Kabinett. Ich nehme an, irgendwo aus Deutschland sicherlich. Schön kühl gereicht wird auf jeden Fall. Leichter Wein. Und ich meine, er hat auch einen schönen Duft. Ja, das finde ich besonders. Und einen leichten, fruchtigen Geschmack, würde ich sagen. Ja, 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 reichte Fruchtnote. Also angenehm zu trinken.
Und Gerlinde pflichtet bei.
Weil er ihm einfach schmeckt.
Ihr Mann, Friedbert, ein Kenner, probiert ein leichtes Cuvée italienischer Weine. Tatsächlich nur mit 10% Alkohol und fast traubensaftartig anmutender Milde.
Ich habe bisher nur gerochen und berausche mich daran. Er riecht sehr gut. Ich habe noch nicht gekostet, aber das mache ich noch.
Genuss ohne Bitternis. Vielleicht darf man da noch einmal. Liegt der Name Da Capo nahe.
Aber ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Natürlich gibt es auch schwerere Weine. Und in der Runde kreist auch ein Humi, ein 21er Vino Tinto aus der spanischen Traube Monastrell mit 13%. Oder ein südafrikanischer Rotwein mit 14%. Und dann versinkt man ins Fachsimpeln. Stimmt es, dass Rotwein mit Weißwein aufgehübscht werde?
Hast du das eben gerade erzählt, Friedbert, dass in den italienischen Weinen eine Spur Weißwein drin ist, in den Rotweinen, damit der Wein schöner aussieht?
Können wir ja mal fragen.
Aber wir müssen den Chef fragen. Das sind jetzt, sag mal, Dinge, die mir zugeflogen sind, die der Wahrheit entsprechen. Das weiß ich natürlich nicht. Du weißt ja, wenn man am Weintisch sitzt, da werden viele Dinge erzählt, viele Geschichten. Genau, in Wein ist Wahrheit oder manchmal auch Spinnerei.
Nachzulesen ist jedenfalls, es sei ein Vorurteil, dass Roséwein aus vermengten Weiß- und Rotweinen entstehe. Und es sei nach EU-Recht überhaupt verboten, Weiß- und Rotweine, selbst Most, zu mischen. Mittlerweile hat Friedbert das Glas erhoben. Die Zunge benetzt.
Und er schmeckt natürlich gut wie immer bei Weinproben. Das ist das Üble, dass man dann verführt wird. Und ja, also an den könnte ich mich auch gewöhnen.
Das Ehepaar Friedbert und Gerlinde haben sich natürlich gewappnet. Mit Wissen gegen die allzu wilden Anflüge bacchantischer Begehrlichkeiten.
Wir haben unsere Weinvorräte, bevor wir gekommen sind, durchgecheckt. Und die sind nicht schlecht. Ich verrate jetzt nicht, wie viele Flaschen es waren, aber es waren viele.
Es waren 50.
Und das könnte darauf hindeuten, dass wir Trinker sind. Aber das sind wir überhaupt nicht.
Dabei kommt natürlich auch der Preis der Tropfen zur Sprache. Friedbert betont, er setze die Schwelle bei etwa 30 Euro pro Flasche an. Darüber verzichte er. Im Sortiment von Pallhuber würde er damit fündig. Es gibt Weine unter 8 bis 9 Euro, doch es blieben ihm auch Flaschen versagt. So der Amarone della Valpolicella, den Pallhuber als Stern am Rotweinhimmel preist und dafür knapp 48 Euro aufruft. Wer gar die Ortega-Trockenbeeren-Ausliese liebt, ist mit 200 Euro dabei. Derweil werden fleißig weiter gute Tröpfchen dargeboten.
Das ist immer ein Wein nach dem anderen, den wir hier anbieten, damit man auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat und schauen kann, wo die Geschmacksrichtung auch für jeden hinführt. Darum geht es ja auch, um seinen Lieblingswein für sich persönlich auch rauszufinden, wo man sagt, okay, der Wein schmeckt mir, an dem Wein habe ich vielleicht sogar auch mal Interesse für zu Hause.
Sagt Mitarbeiter Markus. Weiße, roséfarbene und rote Tropfen werden, je nach Gusto und Wunsch der Gäste, beschrieben.
Im lieblichen Bereich haben wir einen wunderschönen spanischen Rosé jetzt hier für Sie mit dabei. Der wird gewonnen aus der Tempranillo-Traube, wird wirklich in Spanien angebaut. Das ist ein sehr leichter und ganz, ganz toller Roséwein, wenn man für die größere Runde mal einen schönen Wein anbieten möchte, gerade wenn auch Kunden oder Freunde da sind. Der eine trinkt trockenen, der andere einen lieblichen. Da kann man diesen Rosé wunderbar anbieten, weil er genau in der Mitte liegt, vom Geschmack her gesehen. Ja? Also ein sehr, sehr schöner Mittelwein. Zu vergleichen wie im Deutschen mit einem Kabinett, von der Richtung her gesehen.
Geöffnet.
Das ist ein sehr, sehr schönes Geräusch, ein sehr angenehmes Geräusch. Und das ist schon die Vorfreude auf den leckeren Tropfen, den man dann gleich oder zum späteren Zeitpunkt genießen kann. Weil die Vorfreude ist meistens ja die schönste Freude.
Und ausgeschenkt.
Ich hole Ihnen dann schon mal was Neues, ja?
Dabei gibt's gleich noch eine kleine Lerneinheit von Markus.
Grundsätzlich sollte man den Wein, gerade wenn man ihn dann zu Hause in aller Ruhe genießt, dekantieren, mal eine Dreiviertel bis eine Stunde auch ziehen lassen, damit er atmen kann, damit die ganzen Aromen sich entfalten können, damit er auch super lecker ist und damit es den Geschmack auch so trifft, wie man es auch verspricht und wie man es auch erwartet bei dem schönen Wein.
Ein paar Schritte entfernt sitzt Mangelsdorfs Assistentin Tamara, hat schon genippt und meint,
ja, als Biertrinker etwas anders, klar, aber ich trinke auch ab und zu mal einen Wein, aber man merkt auch den Unterschied, klar. Ja, Kleinigkeiten zum Essen fehlen. Hab schon mal eine mitgemacht, da gab es auch ein bisschen was dazu. Und ein Spucknapf, der fehlt mir hier auch.
Markus, der gerade wieder vorbeikommt und eine andere Flasche offeriert, erklärt, Gebäck in Schalen vermeide man aus hygienischen Gründen und der Spucknapf nähme doch etwas vom Genuss. Vielmehr möge man zum Neutralisieren des einen Geschmacks im Übergang zum nächsten gerne Mineralwasser trinken. Es steht in Flaschen bereit. Und so kommt fix eines der zierlichen Probiergläschen zum anderen. Und ein wenig Selbstdisziplin ist gefragt. Das Haus Pallhuber gibt sich großzügig. Die Stimmung ist fröhlich, freudig erregt. Manche Wangen bekommen einen Anflug von Farbe. Mit Wein liegt das Glück auf der Zunge. Doch alles bleibt im Rahmen.
Ja, klar. Sie wissen, was schmeckt, ne? Genau, perfekt. Komme ich gleich dazu, bin ich gleich wieder da bei Ihnen.
Klaren Kopf behalten und genießen, das unterstreicht Mitarbeiter Markus. Es sei bei Weinproben noch nie eskaliert, versichert er.
Wir geben uns ja auch Mühe, dass es alles ganz normal und sachlich von dannen geht.
In Kistchen A6 sortengleichen Flaschen kommt der Wein. Es gibt aber auch gesonderte Probierpakete mit 12 Flaschen unterschiedlicher Art. In Deutschland kommt die Lieferung nach etwa 3 bis 5 Werktagen mit Versandkosten von 7 Euro auf Rechnung zum Empfänger. Sehr schön, das Haus Pallhuber gibt innerhalb eines gewissen Zeitrahmens auch eine Garantie. Sollte ein Wein mit Korken nach diesem schmecken, sei der Kunde abgesichert.
Wir geben ja die Garantie, also tauschen wir den Wein dann auch anstandslos um, falls mal sowas passiert in der Form, ja? Was man natürlich nicht hoffen will.
Die Frage, Korken oder Drehverschluss, beantwortet Mitarbeiter Markus pragmatisch.
Grundsätzlich ist es so, der Kunde, der einen Wein mit Drehverschluss kauft, hat dadurch ja auch Vorteile, weil er kann die Flasche stehend lagern, sie muss nicht mehr liegen. Dann das Schöne ist auch, wenn man den Wein nicht ganz austrinkt, kann man den wunderbar wieder verschließen, muss man nicht mit den Korken da rumeiern, um das wieder reinzubekommen. Und was die Lagerfähigkeit betrifft, tut das auch keinen Abklang. Und Sie werden auch nie wieder einen Wein haben, der nach Kork schmeckt, weil ist ja kein Korken drauf. Also eine sehr positive Entwicklung.
In jedem Falle, das Geschäftsmodell mit herzlichem Ausschenken scheint zu tragen, heißt es seitens der Mitarbeiter. Und der Mann mit dem Weinkeller ist natürlich auch wieder fündig geworden.
Ich habe schon einen Wein gefunden, ja. Eigentlich zwei oder drei. Die sind schon notiert.
Man trinkt, genießt und plaudert. Linda ist heute, wie auch sonst, gerne bei Ausflügen der Gruppe Mia dabei.
Mia ist die erste Gruppe, die mir so untergekommen ist, seit ich in dieser Blinden-Community zu Hause bin. Das ist ja nicht so lange. Die aber mal andere Interessen hat, als nur essen gehen oder miteinander zu reden. Hier gibt es Aktivitäten. Hier kann man auch mal was Neues miteinander machen. Man kann auch eigene Ideen einbringen. Es ist eben eine Gruppe. Ich bin ja schon hart an der Altersgrenze für Mia. Bin aber immer noch gern geduldet, so sagte mir Katrin. Das ist eher so für Leute, die aktiv sind. Und das ist das Spannende an Mia. Das gefällt mir so gut.
Mag sein, so denken auch manch andere, die heute bei der Weinprobe dabei sind. Allen anderen sei mit Weines Wahrheit und Glases Klarheit gesagt. Ihr habt etwas versäumt. Seid beim nächsten Event gerne willkommen und ihr dürft natürlich auch gerne Vorschläge für feine Aktivitäten machen, wenn es heißt, gemeinsam hinaus ins Leben mit Mia. Die Gruppe Mittelalter, Mia, im BVN bei einer Weinprobe im hannoverschen Ladengeschäft des Weingutes Pallhuber. Mia, die Gruppe ist ein Angebot für Mitglieder, die aktiv, unternehmenslustig und gesellig sind oder es sein möchten und so etwa zwischen 35 und um die 60 sind. Also weder direkt zur Jugend noch zu den Senioren zählen. Wobei, wie es sich zeigt, nicht allein das Alter, sondern eher die Einstellung zählt. Sie wollen mehr erfahren? Alle Infos zur Gruppe Mia erfahren Sie beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen und seinen Regionen vor Ort. Oder im Internet unter www.blindenverband.org/mia-die-gruppe.html. Natürlich gibt auch die Leiterin der Gruppe, Katrin Lüdecke, Auskunft unter 0172 62 56 644 oder E-Mail katrin.lüdecke@gmx.net. Katrin ohne H, Lüdecke mit UE und K. Und weil's so schön war zum Schluss, folgt noch eine feine Verlosung. Also, bleiben Sie dran bei Ihrem BVN Radio. Katrin Mangelsdorf-Lüdecke arbeitet bei einer Finanzbehörde im Schloss zu Stadthagen, ist Mutter einer Patchwork-Familie, Vize-Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, und seit Mitte September berät sie ehrenamtlich Augenpatientinnen und Patienten in der neuen Beratungsstelle Blickpunkt Auge in Stadthagen im Landkreis Schaumburg westlich von Hannover. Mit dieser neuen Beratungsstelle gibt es über 25 Orte im Flächenland Niedersachsen, in denen Menschen bei allen Problemen rund ums Auge unabhängig und kostenlos Rat und Hilfe finden. Doch die eigens geschulten und sich ständig weiterbildenden Beraterinnen und Berater erfüllen auch eine Wegweiserfunktion durch den Dschungel der Hilfsmittel und Therapieangebote, betont Mangelsdorf-Lüdecke. Die lebensfrohe und engagierte Frau ist selbst stark sehbehindert und freut sich, dass nun auch in der Schaumburger Kreisstadt Stadthagen ein Fähnchen des Beratungsangebotes Blickpunkt Auge aufgestellt wurde. Und dies im Hause starker Partner, nämlich der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung EUTB.
Ich habe im Jahr 2022 und 2023 die Ausbildung zur Blickpunkt-Auge-Beratung vom DBSV durchlaufen. Das waren 3 Kurse und mir war schon immer klar, dass ich Beratung machen möchte ehrenamtlich. Da bin ich ja auch schon Jahrzehnte mit unterwegs, aber jetzt halt zertifiziert. Und dann war für mich klar, dass ich das Kulturzentrum Alte Polizei mit ins Boot holen möchte, weil das einfach gegenüber meiner Arbeitsstelle ist. Und dann bin ich eines schönen Morgens mal ein bisschen später zur Arbeit gegangen und habe die Leiterin der EOTB-Stelle in Stadthagen getroffen, die Sonita Schwarz, die ich aber auch schon jahrelang kenne. Da sind wir ins Plaudern gekommen und die sagt, nee, nicht die alte Polizei, sondern wir sind die richtige Anlaufstelle. Ja, und gesagt, getan. Und somit bin ich dann in der EOTB in der Echternstraße 5 in Stadthagen gelandet. Und das ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit.
Zur Eröffnung Mitte September kamen natürlich neben BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig und der Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Petra Christin Bonitz auch die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle der Region Leine-Weser im BVN. Lokale Politprominenz war auch vertreten.
Unser Bürgermeister Herr Theis war da mit einem tollen Blumenstrauß. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Die SPD war vertreten mit Jan-Philipp Beck. Der Kreisbehindertenbeirat war vertreten, sowie auch der Seniorenbeirat und Kreisseniorenrat. Wirtschaft war auch vertreten, nämlich die Augenoptiker, die waren da. Das hat mich auch sehr gefreut, weil für mich ist im Moment wichtig, dass ich einfach netzwerke, dass ich bekannt werde. Und wo ist es besser als bei Augenoptikern oder Augenärzten, dass die wissen, dass es uns gibt?
Wie wichtig gerade die Beratungsstellen Blickpunkt Auge sind, brachten dabei einmal mehr die Grußworte der Anwesenden zum Ausdruck.
Also von der Leitung der EOTB-Stelle gab es natürlich ganz, ganz lobende Worte, auch ganz enge Zusammenarbeit, was sich auch rausgestellt hat im ersten Termin, dass wir über die EOTB-Stelle Betroffene hatten, die bei uns waren in der Beratung.
Natürlich gaben die Vertreter der Politik, der Schaumburger Kreisstadt und des Kreises ihre Anerkennung zu Gehör. Und mit dem Bürgermeister fachsimpelte man über barrierefreiere Gestaltung der Innenstadt. Und auch hier ist die gute Vernetzung der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe sowie der Beratungsstelle Blickpunkt Auge mit lokalem Sachverstand erfreulich.
Da kommt auf jeden Fall unsere Nähe zum Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Kreisbehindertenbeirat, Kreisseniorenbeirat zustande. Einfach, dass wir bekannt werden und dass in den Gremien das Wissen auch weitergegeben wird.
Dabei möchte Mangelsdorf-Lüdecke besonders auch das Vertrauen der Ratsuchenden gewinnen und ihnen ein offenes Ohr schenken, um so die nächsten Schritte oder die zu gehende Richtung empfehlen zu können.
Also in erster Linie kann ich für mich sagen, dass ich den Ratsuchenden zuhören möchte. Das kommt immer auf den Menschen drauf an, was gerade der Bedarf dort ist, wo die Probleme sind.
Bei Fragen zu bestimmten Therapeuten halte man sich jedoch neutral. Vielmehr unterstreicht Mangelsdorf-Lüdecke:
Wir geben im Prinzip dann Adressen raus und lassen die Leute selber entscheiden.
Natürlich steht die Beratungsstelle Blickpunkt Auge noch am Anfang und wird sich, so darf man hoffen, gut entwickeln.
Also für uns ist, glaube ich, wichtig, erstmal der Ansprechpartner zu sein, im Gespräch bleiben und immer wieder bei Hilfestellungen da zu sein.
Denn ihrer bisherigen Erfahrung nach weiß die frisch zertifizierte Augenpatientenberaterin, was sich die Ratsuchenden von der Blickpunkt Auge-Stelle wünschen, nämlich Rat und Hilfe auf Augenhöhe.
Eine Ansprechperson, die einen versteht, wo man auch Zeit hat im Gespräch und Hilfe und Tipps kriegt, wie mein Leben als Augenpatient vielleicht ein bisschen leichter gestaltet werden kann.
Katrin Mangelsdorf-Lüdecke, Beraterin der seit September bestehenden Beratungsstelle Blickpunkt Auge. Sie berät im Hause der EOTB in der Echternstraße 5 an jedem dritten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr. Kontakt Katrin Mangelsdorf-Lüdecke, mobil 0172 625 66 44. E-Mail k.mangelsdorf-lüdecke@blickpunkt-auge.de. Dabei Lüdecke mit UE und K.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Und nun haben wir für Sie in Ihrem BVN-Radio noch eine Verlosung. Das Haus Pallhuber hat für Sie ein paar gute Fläschchen Weines bereitgestellt. Teilnahmeberechtigt sind alle Hörerinnen und Hörer im Alter über 18 Jahre. Platz 1 bekommt 12 Flaschen Da Capo, Rot und Weiß und eine Flasche Eiswein Jahrgang 2016 im Wert von etwa 230 Euro. Platz 2 bekommt 12 Flaschen Da Capo, Rot und Weiß im Wert von etwa 140 Euro. Platz 3 bekommt 6 Flaschen Da Capo, Rosé im Wert von etwa 70 Euro. Senden Sie, falls Sie gewinnen wollen, eine Mail an podcast@blindenverband.org oder eine Postkarte an den BVN Künzstraße 18 in 30559 Hannover. Stichwort Weinverlosung. Vergessen Sie nicht, Ihre Adresse hinzuzufügen. Ein Sendeschluss ist der 15. Januar 2024. Bitte beachten Sie, dass wir die Adressdaten der GewinnerInnen ausschließlich zu Versandzwecken an das Weingut weitergeben. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Lust auf Genuss mit dem Weinhaus Pallhuber.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.